Christus. Wir bringen die allerherzlichsten Grüße mit aus der evangelischen Gemeinschaft Kinzigtal in Altenhaslau und wir nehmen Ihre Grüße mit, wenn wir dürfen, zu unserem nächsten Predigtdienst. Der wird übernächste Woche in Wendershausen stattfinden. Also, da grüßen wir von euch ganz schön und herzlich. Der Predigttext ist sehr lange heute, deswegen lese ich den jetzt nicht vor der Predigt vor, sondern immer so mitten rein, wie es dann im Lauf der Predigt weitergeht, so lese ich dann auch den Text hinein. Ein Wort aus diesem langen Text, Apostelgeschichte 2, 1 bis 21. Das ist also von dem ökumenischen Arbeitskreis fürs Bibellesen der vorgegebene Predigttext für Pfingsten. Und der ist halt so lang. Aber ein Wort daraus heißt: Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Und das ist die Überschrift zu dieser Predigt. Die hat nur ein Wort, nämlich erfüllt. Herr unser Gott, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, die Überschrift erfüllt, die kann ja Verschiedenes bedeuten. Erfüllt sein, das kann etwas Positives oder etwas Negatives sein. Man kann erfüllt sein von Freude oder man kann erfüllt sein von Frust. Wie geht's Ihnen heute Abend so? Wovon sind Sie erfüllt? Vielleicht einfach nur von Müdigkeit, weil Sie den ganzen Tag im Garten gearbeitet haben. Vielleicht voller Fragezeichen, weil diese vergangene Woche viele Fragen aufgeworfen hat in Ihrem Leben, die so leicht nicht zu beantworten sind. Was erfüllt uns? Vielleicht etwas von beidem? Freude und Schmerz? Das ist eigentlich ja gar nicht so selten, oder? In meinem Leben jedenfalls nicht. Da gibt es vieles Erfreuliche und dann aber auch vieles Bedrückendes. Und das mischt sich so. Man nennt das im Englischen gemischte Gefühle oder Mixed Feelings. Mixed Feelings, gemischte Gefühle. Man könnte sich vorstellen, dass die Jünger Jesu an dem Morgen, an dem sich noch einmal für sie in ihrem Leben alles ändern sollte, so gemischte Gefühle hatten. So nicht richtig wussten, was sie denken sollten. Meine Enkel haben mir das beigebracht, die Teenager machen heute gerne eine Bewegung, die geht so. Weiß jemand, was das bedeutet? 6-7, man weiß es noch nicht so ganz genau. Na? Kann gut ausgehen, kann schlecht ausgehen. Im Moment steht es 6-7 aus dem Sportereignis heraus. 6-7. Also wenn jetzt morgen jemand auf Sie zukommt und so macht, wissen Sie, was das zu bedeuten hat. 6-7. In manchen Predigten habe ich gehört, dass die Jünger sehr verängstigt gewesen seien und bei verschlossenen Fensterläden im Gebet verharrten. Aber ich konnte das so aus der Heiligen Schrift nicht ableiten. Im Gegenteil. Gucken Sie mal, was ich gefunden habe. Markus berichtet in Kapitel 16, Vers 20, dass die Jünger nach Jesu Himmelfahrt auszogen, predigten und dabei Zeichen und Wunder erlebten. Und der Apostel Lukas berichtet, dass sie nach Jerusalem zurückkehrten und sich ständig im Tempel aufhielten, um Gott zu loben und zu preisen. Also nach ängstlich sieht das irgendwie nicht aus, oder? Apostelgeschichte 1 eröffnet einen weiteren Horizont, einen weiteren interessanten Blick. Denn die Jünger waren nicht untätig da, unmittelbar vor Pfingsten, sondern sie haben als allererstes gesagt, der Judas ist ausgeschieden auf fürchterliche Art und Weise, aber wir müssen einen neuen Apostel wählen. Das ist wichtig, weil die 12 Apostel zusammen mit den Leitern der 12 Stämme Israel in der Offenbarung eine entscheidende Rolle spielen. Also, wir müssen an morgen denken und uns wieder vervollständigen. Und bereits aus dem Wenigen können wir schon etwas, eine ganze Menge lernen. Denn es sind uns hier bereits in dem kurzen Abschnitt der Predigt, gucken Sie mal, wie schnell das geht heute, in diesem sind uns 4 Gegenmittel gegen die Verzagtheit benannt, die ja vielleicht zunächst auch bei den Jüngern, eine Verzagtheit, die ja vielleicht auch bei den Jüngern vorhanden war, neben anderem. Was sind diese 4 Powermittel gegen die Verzagtheit? Erstens, geistliche Gemeinschaft. Sie blieben beieinander. Zweitens, ein lebendiges Gebetsleben. Ich bin sehr gefreut über die Einladung zur Gebetsstunde, die so gesegnet ist. Es wird zusammen das vor Gott gebracht, was wichtig ist. Ein drittes, Lobpreis in Herz und Mund. Ich hatte vorhin gesagt, dass Lukas berichtet, dass die Jünger in Jerusalem in den Tempel gingen und täglich Gott lobten und priesen. Und wir hatten im theologischen Seminar einen Lehrer, der hat uns bestimmt in den 4 Jahren, wo ich dort war, 500 Mal zugerufen. Das war damals noch ein reines Männerseminar, ein Brüderhaus, ist heute evangelische Hochschule. Und er hat uns bestimmt 500 Mal im Laufe der Jahre zugerufen: Brüder! Gott muss unter allen Umständen gelobt und gepriesen werden. Und daraus kommen so Lieder wie Lob sei dir auch unter Tränen. Lob sei dir. Gott muss unter allen Umständen gelobt und gepriesen werden. Und das macht dem lieben Gott gar nichts aus, wenn wir dabei schluchzen und sagen, ich preise dich, aber mir geht's nicht gut heute. Das ist völlig okay. Aber Gott muss gelobt und gepriesen werden. Gott zu loben, das ist unser Amt. Wir sind auf dieser Welt zuallererst, um ihn anzubeten. Das ist unsere vornehmste Stellung. Also geistliche Gemeinschaft, lebendiges Gebet, Lobpreis in Herz und Mund und verantwortliche Pflichterfüllung. Sie haben gesagt, Brüder, wir müssen uns wieder vervollständigen, wir müssen fasten, wir müssen beten, wir müssen das loswerfen. Wir brauchen unbedingt einen Nachfolger für den Judas. Also verantwortliche Pflichterfüllung. Es hat einmal jemand gesagt, ich muss mich betäuben mit Arbeit oder ich versinke in der Verzweiflung. Kennen Sie das? Manchmal ist Arbeit das beste das beste Hilfsmittel gegen Schwermut. Jedenfalls bei mir hilft es 100%. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen auch. Einfach, wenn ich auch nichts fühle, dann doch aber das, die Pflicht, die mir aufgetragen ist, erfüllen. Das wären also die 4 Dinge, die sich schon im Vorfeld von Pfingsten abzeichnen gegen die Verzweiflung und gegen die Resignation. Aber im Predigttext folgen weitere. Und wir entdecken noch 5 weitere Punkte, die uns helfen, ein erfülltes, hilfreiches Leben im Glauben zu führen und der Resignation zu entkommen. Ein erstes, der Kairos ist entscheidend. Jetzt kommt der Text, Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Ach, Dankeschön, das ist, da ist er, der Predigtext. Wir hatten gerade eben schon vier Dinge benannt, die uns zur geistlichen Gesundheit verhelfen. Nun kommt ein weiteres hinzu, das wir unbedingt jederzeit beherzigen müssen, nämlich Gottes Zeitpunkt. Der wird in der griechischen Sprache Kairos genannt. Und das haben Sie vielleicht in manchen Predigten schon mal gehört, der Kairos Gottes, das ist der richtige Zeitpunkt. Das Wort bedeutet genau übersetzt das rechte Maß oder die gute Gelegenheit, Kairos. In der griechischen Mythologie wird der Kairos als Gottheit verehrt. Und diese Gottheit steht dem Kronos gegenüber, auch eine Gottheit. Diese beiden, die sind so irgendwie im Clinch miteinander. Der Kairos, der besondere, der günstige Augenblick, und der Kronos, das ist die Zeit, die einfach fließt und fließt und fließt. Pantarei, alles fließt. Wenn ich jetzt in die Kinzig steige, ist es nicht mehr dieselbe Kinzig, in die ich vor 5 Minuten hineingestiegen wäre, weil schon wieder so viel Wasser durchgelaufen ist. So sagt es ein griechischer Philosoph, also die fließende Zeit. Gordon MacDonald hat einmal diesen hochinteressanten Gedanken geäußert, dass unsere Zeit, die wir nicht gut planen und einteilen, immer in unsere schwächsten Stellen hineinfließt. Haben Sie schon mal beobachtet? Na, da hat man jetzt auf einmal, was weiß ich, da hat man jetzt mal einen Tag Sonderurlaub. Oder ein Besucher hat sich abgemeldet, oh toll, heute haben wir mal einen Tag für uns. Und dann auf einmal, dann trödelt man hier, dann trödelt man da und dann trödelt man dort. Und der Tag ist rum und all das viele, was man sich vorgenommen hätte, oh, jetzt, heute können wir doch mal, ist alles nicht zustande gekommen, weil unsere Zeit in unsere schwächsten Stellen hineinfließt. Ein ganz interessanter Gedanke, wie ich finde. Der Kairos steht dem Kronos gegenüber. Es gilt in jedem Zeitabschnitt, Kronos, die richtige Gelegenheit herauszufinden. Im Neuen Testament kommt dieser Begriff Kairos 86 Mal vor und beschreibt Augenblicke, in denen Gott in besonderer Weise in die Abläufe der Zeit eingreift. Dann, wenn Gott eingreift, dann ist Kairos. Dann wird die einfach dahin fließende, dahin rauschende Zeit. Und je älter wir werden, umso mehr geht es uns oder so. Die rast nur so. Die Zeit rast. Und dann auf einmal kommt Gott mit seinem Kairos und setzt einen ganz besonderen Akzent. Der mächtigste Eingriff dieser Art geschieht in der Menschwerdung Jesu auf dieser Welt. Und wir lesen bei Paulus dann auch in Galater 4, Vers 4 diesen wahnsinnig interessanten Satz. Als aber die Zeit erfüllt war, dann sandte Gott seinen Sohn. Kairos. Für das Volk Gottes, das in Raum und Zeit unterwegs ist, ist das Achten auf den göttlichen Kairos die größte Herausforderung. Und schon beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten begegnet uns der Kairos. Haben wir eine Ahnung, wie? Probiert's mal. Wer traut sich? Also Auszug der Kinder Israel, na, sind dann unterwegs, haben wir sicher irgendwie das Rote Meer durchschritten. Und dann, wie kommen sie weiter? Bitte? Ja, sagen wir mal, die haben wir schon hinter uns. Also auf dem Weg zum, wie finden sie denn zum Berg Horeb? Was leitet sie durch die 40 Jahre hindurch? Die Feuersäule in der Nacht und die Wolkensäule am Tag. Das ist Kairos, warum? Was bestimmen die Wolkensäule und die Feuersäule? Wenn die Wolkensäule sich hob, dann zogen sie weiter. Wenn die Wolkensäule sich senkte, dann hielten sie an. Das ist Kairos. Ein wunderschönes Bild. Denn diese beiden Zeichen alleine zeigen an, wann Aufbruch oder Rast auf dem Weg ins gelobte Land einzuhalten sind. Ungeduld oder Zögerlichkeit sind große Feinde des Kairos. Ungeduld ist, wenn man einen durchaus wichtigen Gedanken oder ein durchaus wichtiges Werk für Gott durchführen möchte, aber davon brettert, wenn die Ampel noch auf Rot steht. Kennen Sie das? Dass wir einen Weg gehen, wo wir denken, ja, Gottes Weg, der führt mich so oder so. Aber die Ampel steht einfach noch auf Rot. Gott sagt nicht nein grundsätzlich, sondern Gott sagt jetzt noch nicht. Und ich selbst habe mir schon viel Porzellan zerdeppert in meinem geistlichen Leben, dadurch, dass ich zu forsch losgebrettert bin. Und die Ampel aber noch auf grün, auf rot stand. Naja, und wer losfährt, obwohl die Ampel noch auf rot steht, der kann also eine mächtige Karambolage verursachen. Nur das ist im geistlichen Leben nicht anders. Losbrettern, obwohl der Zeitpunkt Gottes noch nicht da ist. Das Gegenteil wäre Zögerlichkeit. Wenn jetzt die Wolkensäule sich hob, wenn die Ampel Gottes auf grün springt, dann noch mal zurückzugucken und sagen, ah, haben wir denn alles eingepackt, haben wir das Strom abgeschaltet, haben wir Gas zugedreht. Eigentlich sollten wir vielleicht doch noch mal einen Arbeitskreis in der Gemeinde einberufen. Sicher ist sicher, dass wir ja nichts... Dann ist Zögerlichkeit ein falsches Verhalten, weil es uns wirklich viele gute Chancen vermasseln kann. Vielleicht fällt da auch jedem das ein oder andere ein, hätte ich doch damals nicht so gezögert, dann wäre diese oder jene Sache anders verlaufen. Wenn wir in dem Augenblick, in dem Gott unser Handeln erwarten, zögert, verstreicht oft eine entscheidende Chance. Der Kairos Gottes selbst kann von den Menschen durch nichts beeinflusst werden. Diesen Kairos Gottes kann man nicht vorhersagen, kann man nicht irgendwie berechnen, sondern wir können nur darauf bereit sein. Na? Denn der größte Kairos, der uns jetzt erwartet in der Zukunft, ist was? Die Wiederkunft Christi. Und dann sagt Jesus, und dieser Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Können wir nicht vorbereiten. Wir können nur bereit sein, aber wir können nichts tun, um das zu beschleunigen oder um das zu verzögern. Es ist Gottes souveräne Entscheidung. Es erfordert Geduld und Demut, das auszuhalten. dass wir nichts dran machen können. Aber das Ausmaß des Segens ist gewaltig, wenn wir uns auf diesen Kairos Gottes besser konzentrieren und achten. Und das gilt nicht nur, wie hier im Blick auf den Empfang des Heiligen Geistes, sondern das gilt ganz generell in allem, was wir tun, dass wir immer wieder darum flehen und, na, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es gibt tausend Sachen, die ich machen kann, aber was ist jetzt das Entscheidende nach deinem Herzen? Ich weiß nicht, wie viele hundertmal ich am Tag das bete. Herr, was ist jetzt dran? Ich habe so mein Plänchen für den Tag und es ist gut, wenn man ein Plänchen hat. Aber genauso wichtig ist es dann immer wieder auch Gott zu gestatten, dieses Plänchen zu durchkreuzen. Im Blick auf die Ausgießung des Geistes fallen zwei Dinge auf. Erstens das Feuer. Wofür steht das Feuer? Und da wird ja heute ganz oft gesagt, na ja, das ist also was ganz Mystisches und was ganz Geheimnisvolles. Und das Feuer, das kommt und das erfüllt die Leute. Ich sehe es nicht so. Feuer hat eine ganz andere Aufgabe. Die will ich euch jetzt ein bisschen näher bringen. Es geht hier um das Feuer des unerschrockenen Proklamierens des Evangeliums. Pfingsten ist kein Ereignis für Event-Junkies. Oh, da muss jetzt was ganz besonders Mystisches passieren. Wir haben ja vorhin in Siamesisch gesungen, wir waren lange Jahre in Nordthailand tätig und wir waren natürlich auch mit unseren Kindern einmal auf einer Elefantensafari. Und das war mir sehr eindrücklich. Diese Elefanten in der Hitze des Tages, man kann das verstehen, hatten nicht viel Bock, uns Ausländer da kreuz und quer durch den Dschungel zu tragen. Und darum sind die immer wieder stehen geblieben. Naja, und so ein 2-Tonnen-Koloss schiebt das immer weg. Keine Chance. Ein Esel kann es vielleicht noch schieben, ein Elefant nicht. Und dann haben die Mahut, das sind die Elefantenlenker, sind die abgesprungen und haben sich Stöcke abgebrochen und haben das Feuerzeug dran gehalten und haben die brennenden Stöcke den Elefanten an den Hintern gehalten. Und dann gingen die weiter. Nee, die haben sie nicht verbrannt. Die haben ihnen nur das Feuer an den Hintern gehalten. Und das ist ja etwas, was wir durchaus in unserer Sprache kennen. Den sollte man mal Feuer unter dem Hintern machen. Das ist Pfingsten. Das Feuer, das da fällt, das ist das, was uns Feuer unter den Hintern machen sagt. Mein Evangelium muss in die Welt, in jeder Generation. Macht ihr das? Schafft ihr das? Seid ihr bereit dazu, diesen Job auszuüben? Das ist das Feuer von Pfingsten, um das es geht. Die Sprachen, die hier genannt werden, die führen uns gleich in zwei Richtungen. Es geht ja nicht nur um das Wunder der Mehrsprachigkeit dieser relativ einfachen Leute, die man Jünger Jesu nannte, dass die auf einmal in allen möglichen, im römischen Imperium bekannten Sprachen sprechen konnten. Eigentlich wird gar nicht so ganz genau klar, lesen Sie mal noch einmal nach, die Pfingstgeschichte, ob es sich an Pfingsten um ein Sprachwunder oder um ein Hörwunder handelte. Denn alle, die aufgezählt wurden aus den verschiedenen Nationen, die sagten, wie hören wir denn die Leute in allen unseren Sprachen sprechen? Könnte ja sein, dass es gar nicht nur um ein Sprachwunder ging. Weil ich sage das deswegen, weil das ja heute an manchen Stellen auch überbetont wird im Blick auf Zungenrede und so weiter. Es ist nicht eindeutig, ist es hier ein Sprachwunder oder ist es ein Hörwunder? Aber in beiden Fällen geht es um die Proklamation des Evangeliums. Was hören denn die Völker von den Jüngern? Sie hören die großen Taten Gottes verkündigen. Geht auch da wieder nicht um ein Spektakulum. Oh, toll, dass der jetzt also in einer Sprache spricht, die er noch nie gesprochen hat. Und jede Sprache kann man lernen. Und ich sage euch, ich freue mich auf eins ganz diebisch, wenn ich in den Himmel komme und dann Jesus endlich fragen kann, wie habt ihr eigentlich das, du, der Vater und der Heilige Geist, wie habt ihr das eigentlich beim Turmbau zu Babylon gedreht? Dass auf einmal, putsch, die Menschheit in verschiedene Sprachen zerfiel. Wohlgemerkt, liebe Freunde, in Sprachen. Jedes eine fertige Sprache. In jeder Sprache dieser Welt kann man alles ausdrücken, was Menschen ausdrücken müssen und wollen und wie es in jeder anderen Sprache auch ausgedrückt werden kann. Also die Sprachen sind sich gar nicht so unähnlich, weil sie eben halt das ausdrücken können, was sie ausdrücken sollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass da der liebe Gott nur ein ganz kleines Hebelchen im Gehirn umlegen muss und plötzlich können wir beides, alle Sprachen der Welt sprechen und alle Sprachen der Welt verstehen. Aber es geht allein um die Proklamation des Heils. Und dieses Heil ist ausschließlich durch Christus erworben. Ohne dieses Evangelium von dem heilmachenden Christus gibt es keine Erfüllung im Leben, kein Erfülltsein. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben seiner ganzen Fülle haben sollen. Was ist denn die Fülle? Er. Paulus kann sagen, ich habe Christus in mir. Ich habe Anteil an mir, an ihm. Seine Menschwerdung, sein Tod, seine Auferstehung, das ist die große Tat Gottes. Die Menschwerdung Christi, sein Leiden, Sterben, Auferstehen und Wiederkommen. Das ist das große Werk Gottes in dieser Welt. Es gibt kein Größeres. Ein zweites. Das Evangelium gilt allen, die Verse 5 bis 11. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache, Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie alle in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Gottesfürchtige Männer. Gottesfurcht beschreibt eine innere Haltung, die fest davon ausgeht, dass es da eine Macht gibt, die höher ist als alles andere und dass es darum geht, diese Macht zu suchen, um tiefste innere Erfüllung zu finden. Da gibt es einen Gott. Das ist sonnenklar. Wie kann ich ihn finden? Das ist Gottes Furcht. Das ist die Sehnsucht nach Gott. Wer diese Sehnsucht nicht kennt, ne, Augustin sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Wer diese Sehnsucht nicht kennt und ihr keinen Raum gibt, wird schwerlich zu Gott durchdringen. Das unterstreicht auch das Wort aus Jeremia 29, Vers 13. Gott spricht, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. So ein bisschen mal suchen, so ein bisschen, ne, ab und zu mal beim Österreich-Urlaub in der Bergkapelle ein Kerzchen anstecken, das reicht nicht. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Und Jesus unterstreicht das im Gleichnis von dem Kaufmann, der eine Perle sucht. Und als er die fand, sagt er, das ist, was ich haben muss. Und ich verkaufe alles und konzentriere mich auf diese eine Perle. Diese Perle ist Christus. Ich muss dich haben. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel oder Erde. Und an solche Suchenden richtet sich die Botschaft von Pfingsten. Es geht nicht darum, dass das Evangelium in der ganzen Welt verstanden und geglaubt wird. Es wird proklamiert, es muss herausposaunt werden. Es muss verkündigt werden zur Zeit und zur Unzeit. Aber es wird immer nur einige wenige erreichen. Zu glauben und zu denken, wir schaffen, Gott kann Erweckungen schaffen, wo auf einmal ganze Volksteile angesteckt werden und mitgerissen werden. Aber das ist immer punktuell. Luther sagt, der Geist Gottes ist wie ein fahrender Platzregen. In der Regel sind es nur wenige, die auf das Angebot des Evangeliums reagieren. Man hat die früher im Pietismus erweckte Seelen genannt. Ich liebe dieses Wort. Erweckte Seelen. Unser Leben als Christen und unsere Botschaft gelten letztendlich ihnen, den erweckten Seelen. Denn es ist sehr kraftraubend, sich an alle richten zu wollen. Da ist die Frustration riesig. Ich habe einmal einen gehört, der hat gesagt, also wir haben ein Glaubensziel in der Gemeinde, wir haben das Glaubensziel, wir wollen Megagemeinde werden. Er tat mir leid. Denn mit jedem einzelnen Menschen, der kommt, ich wünsche euch, dass eure Gemeinde wächst mit euren Sonntagsgottesdiensten, aber mit jedem Neuen, der da kommt, sitzt wieder ein armer Sünder da, der auch eine herzliche Liebe und Betreuung benötigt. Es reicht nicht, wenn unsere Stühle besetzt sind. Mit jedem Stuhl, der besetzt wird, wächst unsere Verantwortung exorbitant. Auch nach seelsorglicher, pastoraler Begleitung, nach Betreuung, nach ganz praktischer, menschlicher Hilfe. Ich habe einmal in einer Gemeinde, als wir so eine Wachstumsphase, so einen Boom hatten, dass ich gesagt habe, Leute, wenn das so weitergeht, was ihr macht, oh, lieber Herr, schenk uns neue Menschen, dass die Gemeinde wächst. Was ihr betet ist, lieber Gott, schenk uns Stress, Stress und nochmal Stress. Gemeindewachstum ist nichts anderes. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Gäbe es Gott, er schenkt uns Wachstum in den Gemeinden. Aber letzten Endes sind es die erweckten Seelen. Freilich wird die Botschaft vor allen Ohren verkündigt, aber sie kann ja nur von denen aufgenommen werden, die auch genau zuhören und dann auf das Gehörte antworten. Die Aufzählung der Völkerschaften hier in unserem Text weist eigentlich nur auf die Unterschiedlichkeit der Menschen, der Milliarden Menschen hin. Und es sind überall, in allen Völkern und Nationen gibt es erweckte Seelen. In allen Sprachen, in allen Nationen, in allen Ethnien. Gemeinde, die sich nur noch um ihre eigenen Erlebnis-Events dreht. Oh, heute haben wir also ein tolles Konzert und morgen ist dann das Frauenfrühstück und übermorgen ist das Männerfrühstück unserer Gemeinde und dann ist das und dann ist das und dann ist das. Wir drehen uns um unsere eigenen Veranstaltungen, aber haben wir das eine Ziel immer im Auge? Wo sind die erweckten Seelen? Und Gemeinden, die sich nur noch um ihre eigenen Erlebnis-Events drehen, haben ihren Auftrag nicht begriffen. Sprache stellt hier einen besonderen Schlüssel dar. Sicherlich ist es gut, für eine ansprechende Atmosphäre zu sorgen, um Menschen zu gewinnen. Aber sie darf nicht davon ablenken, dass es um Worte, um eine Botschaft geht, die klar und deutlich und persönlich beantwortet werden muss. Der Glaube kommt nicht aus dem Event. Der Glaube kommt aus der Predigt. Aus dem proklamierten Wort und die Antwort auf dieses proklamierte Wort. Und wenn uns, wenn da, was wir vielen, vielen Gemeinden heute beobachten können, wenn auf einmal die Predigt auf 12 Minuten zusammenrutscht, weil lauter Event ist, da läuft etwas gründlich schief. Ein drittes. Jeder muss sich entscheiden. Vers 12, 13, sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen zu einer zum anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Das ist der Punkt, an dem sich die Geister scheiden, liebe Freunde. Dieser Punkt wird uns immer wieder im Verlauf der Apostelgeschichte berichtet. Irgendwann steigt ein Teil der Zuhörerschaft aus und zieht sich mit Spott und Häme aus dem Geschehen zurück. Ha, hier am Pfingsten, die sind ja besoffen. Oder bei der Areopagrede des Paulus in Athen, was will uns dieser Schwätzer sagen? Na, die Leute hören eine Weile zu, sind auch ganz angetan. Ach, ist das kuschelig und nett hier? Ich weiß, wir hatten in Berlin eine thaideutsche Gemeindearbeit angefangen und durchgeführt. Und da erreichten wir am Anfang so um die 20 thailändische Frauen und auch dazu noch einige Männer. War toll und da wurde thailändisch gekocht und gegessen und war super schön und thailändisch gesungen und die haben sich richtig wohl gefühlt. Und dann kam der Augenblick, wo sie sagten, Ajahn, zu mir, also Pastor, wenn wir Jesus nachfolgen, können wir dann denn noch im Tempel, in Berlin gibt es verschiedene thailändische Tempel, können wir dann noch im Tempel Opfer darbringen? Und ich habe gesagt, ich beantworte euch diese Frage nicht. Das müsst ihr aus den Predigten und Bibelarbeiten, die ich hier halte, schon selber heraushören. Und beim nächsten Mal war nur noch die Hälfte von der Frauen, die zum Gottesdienst kamen. Weil das klar ist. Es muss jeder eine Entscheidung treffen. Irgendwann, irgendwo, wir können die Botschaft des Evangeliums noch so freundlich in Zuckerwatte verpacken. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dich entscheiden musst, ja oder nein. Mit Gott oder gegen Gott. Die sind besoffen. Die erweckten Seelen aber, die fangen an, die entscheidenden Fragen nach dem Heil zu stellen, wie wir wenig später sehen in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie das aber hörten, die erweckten Seelen, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Auf diesen Punkt der inneren Umkehr zielt die gesamte Pfingstbotschaft und auf sonst nichts. Pfingsten ist nicht Halligalli, sondern Pfingsten ruft uns in die Verantwortung, das Evangelium mit allem, was uns zur Verfügung steht, zu proklamieren in dieser Welt. Gerne mit dem Satz von Franz von Assisi, ich will gerne das Evangelium verkündigen mit Händen und Füßen und aller meiner Arbeit und meiner Kraft und wenn es sein muss, auch mit dem Munde. Das ist noch mal so eine andere. Na? Hilft ja nichts, wenn wir den Leuten irgendwas vom Evangelium erzählen, aber wir leben so unglaubwürdig, dass sie sagen, ach komm, erzähl weiter. Ein viertes, die Schrift ist das Fundament. Wir lesen die Verse 14 bis 18. Da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben, und auch meinen Knechten auf meiner Magd will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Das Erste, was Petrus tut, ist, die gesamte Zuhörerschaft auf das Wort der Heiligen Schrift im Alten Testament zu verweisen. Es steht geschrieben. Die Lehre vom Heiligen Geist ist voll und ganz in der Heiligen Schrift verankert. Es können weder die heilige Dreieinigkeit gegeneinander in Position gebracht werden. Also der Heilige Geist, der ist so ein bisschen besser und intensiver als der Vater oder der Sohn. Das ist völliger Unsinn. Und genauso wenig können wir das Evangelium von Jesus und die Heilige Schrift voneinander lösen. Genauso wenig, wie wir das Neue Testament vom Alten Testament lösen können. Und das gibt es ja bei uns auch manchmal, dass man sagt, naja, also wir kommen ja mehr vom Neuen Testament her. Aha. Und woher kommt das Neue Testament? Ja, vom Alten Testament. Das ist nicht zu trennen. Das tut weh, ja. Aber es ist nicht zu trennen. Es gehört unlösbar zusammen. Es steht geschrieben. Die Lehre vom Heiligen Geist ist voll und ganz in der Heiligen Schrift verankert. Sie geht nie darüber hinaus und sie bleibt nie dahinter zurück. Es geht in ihr eben nicht um eine neue Offenbarung, die über das Wort Gottes hinausginge. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu Christi und Jesus Christus ist das Wort. Kein Gesicht, kein Traum, keine Weissagung, die durch den Geist gewirkt werden, treten in irgendeinen Widerspruch zum Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. In dem, der das Wort heißt, liegt alle Erfüllung und nirgendwo außerhalb oder on top. Er ist das Wort, er ist der Geist, er ist die Erfüllung. Von den erweckten Seelen unter den Muslimen, aber auch von den Hindus und Buddhisten hören wir immer wieder, dass Jesus ihnen im Traum erscheint. Ganz oft. Ganz viele Zeugnisse von Muslimen. Wir haben ja eine Tochter und einen Schwiegersohn mit ihren Kindern in Ägypten. Und die erzählen uns ganz oft, dass Muslimen im Traum Jesus begegnet. Und sie dann fragend werden. Und in Thailand haben wir dasselbe erlebt, dass Jesus im Traum Menschen erscheint. Und in der Regel erfolgt auf diesem Traum die Suche nach einer Bibel. Wo kriege ich eine Bibel her, damit ich prüfen kann, ob es sich also verhielte? Ich erinnere mich, dass unser Schwiegersohn mal erzählte, dass sie in eine ganz kritische Situation kamen. Sie hatten Bibeln verteilt, Neue Testamente verteilt. Und dann kam die Polizei und hat also diese Situation aufgenommen und hat also die Akteure mitgenommen und die Bibeln auch. Und dann haben sie gedacht, jetzt kommen wir in den Knast. Und dann waren da etliche Polizisten auf dieser Kommandantur. Was macht ihr da? Warum macht ihr das? Und dann kam der Kommandant und es waren jetzt vielleicht noch, ich weiß nicht, 10 Bibeln da. Und auf einmal sagt der Kommandant, habt ihr noch mehr Bibeln? Oh. Und dann sagt er, mir sind 20 Leute hier im Präsidium. Und ich hätte so gern für jeden ein neues Testament. Ja. Also der Erwerb der Bibel, um dann zu forschen in der Schrift, das ist etwas, was ganz eng beisammen wohnt. In dieser Gebetszeit da für die Muslime von der Evangelischen Allianz, da geben die doch extra so ein Heftchen raus. Und da waren ganz tolle Berichte drin, wie viele Muslime durch Träume von Jesus angesprochen werden. Und dann kommt aber immer dieser nächste Schritt, sie forschten in der Schrift. Was sind die Gesichter der Alten, von denen hier die Rede ist? Fiktionen? Nein. Was ist das Vorrecht der Alten, wenn sie wirklich in Jesus gegründet sind? Sie sehen klarer. Die Gesichter der Alten sind, dass sie mit einem anderen, einem weiseren, einem durchdringenderen Blick auf die Welt und die Menschen und das Leben schauen. Das sind die Gesichter der Weisen. Unser Glück liegt nirgendwo in dieser Welt. Darin sind die Alten keine Schwarzseher, sondern sie sind Realisten. Und das den nachfolgenden Generationen zu bezeugen, ohne aufdringlich zu sein, ist ihre vornehmste Aufgabe. Verzettelt euch nicht in politischen Ideologien. Verzettelt euch aber auch nicht in dem grenzenlosen Spaß haben wollen, sondern schaut auf das Wesentliche. Bei dem Begriff Weissagung geht es nicht darum, wahrzusagen, denn das wird in der Bibel als krasse Sünde angesehen. Es geht auch nicht darum, die Zukunft irgendwie vorherzusagen, sondern es geht um das klärende Wort in durch Sünde verworrene Lebensverhältnisse hinein. Es ist schön, wenn Leute sich verabschieden in einem Gottesdienst und sagen, ach, diese Predigt war schön. Naja, gut. Okay, war schön. Gut. Wenn die Leute dann sagen, diese Predigt hat mir was gegeben, dann erlaube ich mir dann schon auch mal zu fragen, was denn? Aber wenn Leute sagen, wie um alles in der Welt kommen sie drauf, so in mein Leben hineinzureden, wie sie das gerade eben in der Predigt getan haben, dann schreie ich innerlich Halleluja. Das war eine Weissagungspredigt. Mitten in die Situation hinein. Kairos, das eine Wort Gottes, das da löst. Fünftens, ihr habt es geschafft. Das Ziel ist ewiges Heil. Verse 19 bis 21. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wir müssen uns immer wieder fragen, und darum geht es am Pfingsten. Doch nicht um Rambo Zambo, um es mit unserem Bundeskanzler zu sagen. Doch nicht um Halligalli, sondern worum geht's? Ein ewiges Ziel. Wir müssen uns immer wieder fragen, ob es bei vielen spirituellen Praktiken in unserer Zeit, sowohl in der Esoterik, aber auch in der evangelikalen Welt, bei vielen spirituellen Praktiken nicht vor allem um den Nervenkitzel geht, dass mein frommes Gemütchen wieder mal so richtig hip wird. Petrus und den Aposteln der ersten Stunde lag nichts ferner als das. Die hatten garantiert nicht vor, in Jerusalem den großen spirituellen Nervenkitzel auszulösen. Sie sind alleine darauf fokussiert, den Menschen klar zu sagen, dass ein Ende aller Dinge und damit das jüngste Gericht unabwendbar auf sie zukommen. aber dass es einen Weg gibt, Rettung und ewige Erfüllung zu finden, und der trägt den Namen Jesus und Jesus allein. Amen.